Ein reicher Mann hatte eine große Vorliebe für Kunst, für richtig schöne Kunst. Und er teilte diese Leidenschaft mit seinem Sohn. Und so reisten sie durch die Gegend, betrachteten Bilder von den großen Malern.
Also richtig wertvolle Bilder, Monets, Van Goghs, Cézanne und was alles so gibt. Und dann ist der Krieg ausgebrochen und dieser Sohn ist dann in den Krieg gegangen. Und er war dort mit jemand befreundet und dieser Freund hat dann ihn gemalt und hat ein Bild von ihm gemalt. Kennt ihr die Geschichte? Oder ihr kennt die Geschichte? Genau. Hat dann ein Bild von ihm gemalt und hat dann, der Sohn ist leider gefallen im Krieg und der Freund, der ihn gemalt hat, ist aber nach dem Krieg zurückgegangen und hat dem Vater dieses Bild dann überbracht. Und als der Vater dann einige Jahre später gestorben ist, da gab es eine große Kunstauktion und viele Leute sind gekommen wegen diesen großen und wertvollen Bildern. Und dann hat die Auktion gestartet und das erste Bild in der Auktion war dieses Bild von dem Sohn. Und dort bei der Auktion war ein Freund anwesend und er mochte den Sohn wirklich sehr. Es war sein Freund. Und dann war die Auktion und das erste Bild, niemand hat für dieses Bild geboten, nur dieser Freund. Und dann war es so, dass der, der die Auktion geleitet hat, gefragt hat, ja, $10, möchte jemand mehr bieten? Niemand. Das Bild war für sie wertlos im Vergleich zu diesen Monets und Van Goghs, die es dort zu kaufen gab. Und dann hat ihr Freund den Zuschlag bekommen für dieses Bild. Und dann war die Auktion beendet. Denn im Testament des Vaters stand, dass der, dem der Sohn so wertvoll ist, dass er das Bild überhaupt haben möchte, alle Bilder mit dazu bekommt. Also das heißt, der, der den Sohn wertschätzt, der bekommt alles dazu geschenkt. Und da sind wir bei dem heutigen Bibeltext. Wir schauen uns zusammen heute den Kolosserbrief an. Ich versuche gerade auch hier den Bildschirm noch zu teilen. Könnt ihr das sehen? Seht ihr die große Präsentation oder seht ihr die kleine Präsentation?
Das ist die kleine.
Okay, dann bitte nochmal kurz Geduld. So, jetzt sollte es besser sein. Sehr gut, sehr gut. Wir sehen im Kolosserbrief etwas sehr Zentrales und wir jetzt sehen Christus, unsere Hoffnung, Christus, unsere Weisheit und Christus, unser Leben. Und was wir im Kolosserbrief sehen werden, ist, der, der Christus hat, der hat alles. So wie es mit diesem Bild war, der den Sohn so geschätzt hat, dass er überhaupt dieses Bild kaufen wollte, der bekommt alles geschenkt. Eines meiner persönlichen Lieblingszitate außerhalb der Bibel: Je mehr wir von Christus erkennen, desto mehr erkennen wir, dass Christus alles ist. Nochmal, je mehr wir von Christus erkennen, desto mehr erkennen wir, dass Christus alles ist. Die Bibel lehrt uns über Christus und jemand sagte mal, die Bibel und was sie über Christus lehrt, das ist so wie ein Becken, in dem ein Kleinkind planschen kann und ein Elefant schwimmen kann. Es ist sowohl einfach als auch sehr tiefgründig. Wir können unseren Kindern über Christus erzählen und wir sollen das auch. Und Menschen, wir lesen gerade bei uns mit verschiedenen Leuten im Wohnzimmer und online in der Bibel, die zwar sehr gebildet sind, aber in ihrem Leben noch nie in der Bibel vorher gelesen haben. Und die Bibel fasziniert solche Menschen. Sie sind begeistert davon, was es zu entdecken gibt. Und andererseits, einige von euch werden 10, 20, 30, 40 Jahre in der Bibel lesen und es ist so tiefgründig, dass wir immer noch Neues am Herrn und in der Schrift entdecken können. Zur Situation zum Kolosserbrief. Also wir sehen die Kolosser, ich weiß nicht, ob ihr meinen Mauszeiger seht, hier in der heutigen Türkei. Zwei Städte, die in der Nähe waren, Hierapolis und Laodicea. Es ging hier eine Handelsstraße durch. Und von Laodicea wissen wir in den Sendschreiben der Offenbarung, dass gesagt wird, der du reich bist und doch arm bist. Und was wesentlich ist, da durch die Handelsstraße, einmal sehen wir Israel auf der einen Seite und auf der anderen Seite die hellenistische Welt. Es war sozusagen ein Schmelztiegel, wo diese ganzen Einflüsse des Judentums, wie wir es in der Apostelgeschichte lesen, dass Juden dann also gezogen sind, durch die Gegend gezogen sind und gesagt haben, man muss das Gesetz halten, Apostelgeschichte 15, dieses Apostelkonzil. Solche Einflüsse aus dem Judentum waren da, aber eben auch die Einflüsse aus der griechisch-hellenistischen Welt und diesem ganzen Kulten und alles, was es damals gab. Das heißt, beides war vorhanden und prasselte auf die Geschwister ein. Paulus hat diese Gemeinde nicht selber gegründet, war selber auch noch nicht dort zum Zeitpunkt des Briefes, aber er schreibt ihnen einen Brief, weil es ein ganz wichtiges Anliegen gibt. Und dieses Anliegen ist auch für uns wichtig heute. Christus ist alles. Je mehr wir von Christus erkennen, desto mehr erkennen wir, dass Christus alles ist. Die Kolosser waren eine positive Gemeinde. In Kolosser 1, 4 und 5, wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus, von eurer Liebe zu allen Heiligen um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel. Das heißt, die Kolosser hatten Glauben, der Blick nach oben. Sie hatten Liebe, der Blick zur Seite, auf die Mitmenschen, Agape. Und sie hatten Hoffnung, das heißt, der Blick nach vorne. Wir lesen auch in Kolosser 1, Vers 6, dass sie wachsen und dass dort das Evangelium Frucht bringt und wachsend ist. Das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt fruchtbringend und wachsend ist, wie unter euch. Und Paulus betet auch, dass diese Frucht und dieses Wachstum weitergeht. Das heißt, wir sehen eine positive Gemeinde. Wir sehen positive Christen. Nicht so wie in Korinth, wo man sich wundert, dass Paulus dankbar ist, wenn man dann sieht, was später im Brief kommt. Es war eine positive Gemeinde, die wachsen wollte und Frucht bringt. Und genau hier sind wir auch schon am Problem. Es gibt echte Geistlichkeit und es gibt falsche Alternativen. Der Teufel versucht Menschen, die wachsen wollen. Und wenn der Teufel nicht bremsen kann, dann schiebt er an. Und das sehen wir bei den Kolossern. Und dieses Anschieben, das bestand in falschen Alternativen. Falsche Alternativen im Gegensatz zu Jesus Christus. Echte Geistlichkeit und echtes Wachstum ist in Jesus Christus zu finden. Je mehr wir von Christus erkennen, desto mehr erkennen wir, dass Christus alles ist. Und diese falschen Alternativen, sie lenken von Christus ab. Und vielleicht sind die Alternativen heute andere, aber das Prinzip, dass es falsche Alternativen gibt, wird es so lange geben, wie wir hier leben. Insofern ist es hochaktuell, den Kolosserbrief zu sehen. Ein Zitat: Die gefährlichsten Irrlehren, welche die Gemeinde von Zeit zu Zeit bekämpfen, sind nicht die, welche offen die Person unseres Herrn angreifen, sondern solche, die unterschwellig von seiner Würde ablenken, während sie den Anschein haben, dass sie den Herrn ehren. Wenn jemand hier reinkommen würde oder zu euch in Aalen und sagen würde, Jesus Christus ist nicht Gott, Jesus Christus war einfach nur, was weiß ich, ein Yoga-Lehrer in Indien, wie uns der Spiegel heute oder wer auch immer weismachen möchte, das wäre, glaube ich, relativ klar. Die anderen Dinge sind viel feiner und viel subtiler. Mystizismus, Gesetzlichkeit, östliche Religionen, Askese, menschliche Philosophien schleichen sich in den Gemeinden ein. Sie verleugnen nicht Christus, sondern entthronen ihn und berauben ihn der Position des Vorrangs, die er zu Recht hat. Ich habe jetzt 1,5, fast 2 Jahre das Buch Jesaja studiert und das, was im Buch Jesaja auch immer wieder vorkommt und Gott betont es, der Hohe und Erhabene ist Gott selber. Er spricht von sich immer als der Hohe und Erhabene. Er sitzt auf dem Thron. Er sitzt auf dem Thron. Und alles, was letztendlich dieser Vorrangstellung und diese, das sozusagen, sagen wir, angreift oder ankratzt, das ist falsch. Denn der Herr ist hoch und erhaben. Und er hat den Vorrang. Wir sehen also, das ist so eine Word Cloud, wo man den Text von Kolosser eingibt. Und je größer sozusagen das Wort dargestellt ist, umso häufiger kommt es vor, es geht um Christus im Kolosserbrief. Ein weiteres Zitat, die Kolosser brauchen nichts anderes als Jesus Christus. Zu Beginn für ihre Errettung, dann für ihre Heiligung, dann für ihre Verherrlichung. Jesus Christus ist alles, was sie brauchen. Und oft ist es so, dass uns klar ist zu Beginn unseres Christenlebens, dass wir Christus brauchen für die Errettung. Aber dann in der Heiligung, da werden falsche Alternativen gesucht. Es gibt so viele falsche Alternativen. Aber auch in der Heiligung ist der Herr Jesus das Zentrale. Stellen wir uns vor, einen Bettler, der immer wieder an der Fußgängerzone oder irgendwo sich hinsetzt, um zu betteln. Wo soll er sich hinsetzen? Er setzt sich auf eine Kiste als seinen Sitzplatz. Und immer wieder braucht er Hilfe, um die Kiste nach vorne auf die Straße zu ziehen, weil die Kiste ist so schwer. Und so sitzt er da mit seinen verlumpten Kleidern auf der Kiste und bettelt. Doch eines Tages schaut er in die Kiste herein und die Kiste ist voller wertvoller Goldstücke. Und wir lächeln jetzt über diese Geschichte. Ich glaube aber auch, dass es uns allen früher oder später im Laufe unseres Glaubenslebens so gehen kann. Christus, unsere Hoffnung, Christus, unsere Weisheit, Christus, unser Leben. In Christus sind verborgen alle Schätze. Je mehr wir von Christus erkennen, desto mehr erkennen wir, dass Christus alles ist. Und manchmal sind wir wie Bettler, die hier und da suchen, fast so ähnlich wie in diesem Lied, ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß, wo die Suche beschreibt als Ungläubige, aber das kann uns auch als Gläubige passieren. Und deshalb ist diese Fokussierung auf Christus so wichtig. Und deshalb ist Kolosser sehr aktuell. Hier nochmal dargestellt, die Fragestellung, die Kolosserchristen wollten wachsen. Sie standen aber in der Gefahr, auf falsche Alternativen zu setzen. In falschen Alternativen geistliches Wachstum zu suchen. Und die Antwort ist Christus. Der Erste und der Höchste. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus, in dem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Christus, in dem wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Christus, unser Leben. Christus, alles und in allem. Die Antwort ist Christus. Wenn wir unsere Kinder fragen, das ist die Kinderstundenantwort, dann sagen sie Jesus. Auf eine Frage oder auf manche Frage. Und die Antwort stimmt. Aber es ist so eine Tiefe in dem Herrn Jesus und so eine große Herrlichkeit. Und je mehr wir von Christus erkennen, desto mehr erkennen wir, dass Christus alles ist. Und wir sollten uns nicht damit zufrieden geben, dass wir denken, wir kennen schon die Antworten, dass wir denken, wir wissen schon alles. Es ist, unser Glaube ist eine Beziehung zu einer Person, Jesus Christus. Und so wie die Beziehung zu meiner Frau und zu meinen Kindern gepflegt werden muss und wächst. Und genau so ist es auch mit Jesus Christus. Hier eine Gliederung. Wir sehen in Kapitel 1, wir werden es noch durchgehen, sehr stark Christus, unsere Hoffnung. Wir sehen in dem Brief Christus, der Erste und der Höchste. Es wird sehr viel über Christus geschrieben. Und dann in allen Abschnitten, lest es mal durch im Kolosserbrief, einst und jetzt, einst wart ihr Feinde, jetzt seid ihr versöhnt, einst wart ihr tot, jetzt seid ihr lebendig gemacht, einst der alte Mensch, jetzt der neue Mensch. Und wir sehen, was für einen praktischen Kampf wir bei Apostel Paulus und den Kolossern und letztendlich auch uns sehen. In Kapitel, genau, wir gehen jetzt die einzelnen Blöcke durch. Ein Zitat, das mir mit am wichtigsten heute noch ist: Stellen wir sicher, dass wir Gottes positive Vorkehrungen bei weitem stärken betonen und nicht die falsche Lehre. Wir können, wenn wir über Irrlehre sprechen, uns nur Gedanken über das Falsche machen. Wir können uns nur Gedanken machen über die Irrlehre. Gottes Fürsorge in diesem Brief ist Christus. Beachten Sie insbesondere die enorme Betonung, die der Heilige Geist auf das legt, was Gott und Christus bereits für uns getan haben. Beachten Sie die lange Abfolge der Vergangenheitsformen. Wir können gleich mal ein paar Verse davon lesen. Es ist so, wir empfinden Mangel in unserem geistlichen Leben. Und dann suchen wir. Und der richtige Ort zu suchen ist in dem, was Gott in Christus bereits für uns getan hat. Eine unserer Hauptaufgaben wird es sein, den Gläubigen zu helfen, den Reichtum der Erlösung, die Christus bereits für sie erreicht hat, zu zeigen. So fördern wir Danksagung, Gewissheit, Ausharren in Christus und im Glauben, freudige Zusammenarbeit bei der Verbreitung des Evangeliums. Wir wollen dankbarer sein. Wir wollen sicherer im Glauben sein. Wir wollen mehr Gewissheit haben. Wir wollen den Glauben mit Freude weitergeben. Das geht nur, wenn wir betonen, was Gott in Christus getan hat. Lass uns zusammen mal aufschlagen. Oder wir gehen dann gleich durch. Sorry. Kommen wir gleich auf den Text. Ich wollte 1, 12 bis 21 lesen. Das schauen wir uns aber auch gleich an. Also das heißt, in Kapitel 1 sehen wir als Christus unsere Hoffnungen. Wie kommen wir darauf? Der Text spricht über Hoffnung. Meine Kinder, die haben manchmal die Angewohnheit, wenn es Gummibärchen gibt, meine Kleine, dann wiederholt sie innerhalb von 5 Minuten 10-mal Gummibärchen bitte, Gummibärchen bitte. Das heißt, sie betont, was ihr wichtig ist. Und so ist es in den Bibeltexten. Wir sehen hier, es geht über Hoffnung. Eure Liebe zu allen Heiligen um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel. Vers 23. Und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Vers 27. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die christliche Hoffnung ist nicht so, dass wir sagen, wir hoffen, also wir sind hierher gefahren am Freitag und haben uns den Wetterbericht angeschaut und haben gesagt, ja, wir hoffen, dass wir noch gut durchkommen, bevor der Sturm so richtig losgeht. Das ist nicht die christliche Hoffnung. Christliche Hoffnung ist eine Gewissheit. Christliche Hoffnung ist ein Wissen um Gottes große Zukunft. Es gab eine Stadt in Amerika und da war ein Staudamm. Und dieser Staudamm sollte geflutet werden. Und die Anwohner, die haben Geld bekommen von der Regierung für ihre Häuser, für ihre Gärten, für ihre Straßen. Und dann wurden die Verträge unterzeichnet und es waren noch 2 Jahre, bis schließlich die Leute alle weggezogen sind und der Staudamm geflutet wurde. An dem Tag, an dem die Verträge unterschrieben wurden und es klar war, dass der Staudamm geflutet wurde, wurde keine Hauswand mehr gestrichen, kein Gartenzaun mehr repariert. Warum? Sie hatten die Hoffnung, ich meine die Gewissheit, dass dieser Ort nicht mehr bewohnbar sein wird. Sie wussten, was die Zukunft bringen wird. Und so ist die Hoffnung, die wir haben, ein Wissen um die Zukunft, die Gott uns bringen wird. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit in Christus. Und die Frage ist, warum ist unsere Hoffnung so groß? Die Frage ist, warum ist unsere Hoffnung so sicher? Es hat mit Christus zu tun. Wenn du auf ein Eis gehst, da unten auf den Feuersee, und der Feuersee ist die Eisschicht 1 Meter dick, was ist es dann, was dich trägt? Deine Fähigkeit, irgendwie ganz vorsichtig über das Eis zu gehen, oder die 1 Meter dicke Eisschicht? Es ist die Grundlage, warum eine Hoffnung zu Hoffnung wird. Und die Grundlage ist, wie wir sehen in Kapitel 1, der Vorrang des Christus. Ich habe die Verse ein bisschen dargestellt. Wir sehen nämlich hier eine Parallele. Der Erstgeborene aller Schöpfung, der Erstgeborene aus den Toten. Durch ihn sind alle Dinge, und wir sehen hier, durch ihn sind alle Dinge. Ich muss das mit der Maus machen, sonst seht ihr es nicht, gell? Ich mach's mit der Hand. Durch ihn sind alle Dinge. Und hier, durch ihn sind alle Dinge. Was? Im Himmel und auf Erden. Und auch genauso seien es die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Der Herr Jesus ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Da ist die Frage, was bedeutet es? Wurde er selber erschaffen? Nein, sondern das zeigt seinen Vorrang. Jakob, Israel, wird als der Erstgeborene genannt. Wir wissen aber, dass er der Jüngere ist. Esau war der Ältere. Aber Jakob, so nennt ihn Gott, mein Erstgeborener, ist der Vorrang. So ist Christus der Vorrang in der Schöpfung. Warum hat er den Vorrang? Weil alles durch ihn geschaffen ist. Und im zweiten Abschnitt, er hat auch den Vorrang in der Erlösung. Warum? Weil alle Dinge er mit sich am Kreuz versöhnt hat. Wenn du sagst, du hoffst auf etwas, ist die Frage, was ist die Grundlage deiner Hoffnung? Paulus spricht über unsere Hoffnung und sagt, die Grundlage ist der Vorrang des Christus. Dass er vor allem ist im Universum und dass er vor allem ist in der Erlösung. Und achte in diesem Kapitel auf die Reihenfolge. Christus im Kosmos, in diesem Universum, der den Vorrang hat. Christus am Kreuz, der den Vorrang hat. Und dieser Christus ist in uns. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dieser Christus wird zur Herrlichkeit kommen, wie wir auch in Kapitel 3 sehen. Dadurch, dass er in uns ist, werden wir mit ihm zur Herrlichkeit kommen. Die Basis unserer Hoffnung ist die Vorrangstellung von Christus im Universum, im Kosmos und auch in der Erlösung. Und dadurch ist unsere Hoffnung so sicher. Je mehr wir von Christus erkennen, desto mehr erkennen wir, dass Christus alles ist. Wir sehen im zweiten Abschnitt Christus unsere Weisheit. Wissen bedeutet, Fakten zu kennen, aber Weisheit bedeutet der Weg zum Ziel. Am Ende vom ersten Kapitel spricht Paulus davon, dass er kämpft, jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen, dass jeder Mensch vollkommen wird. Aber die Frage ist, wie geht es? Es macht Gott in seiner Weisheit durch Christus. Wir sehen, wie Christus der Triumph, der über alles triumphiert und alles erfüllt. Das heißt in Kapitel 2, Christus unsere Weisheit, in Vers 3, in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Vers 8, seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie, wörtlich die Liebe zur Weisheit. Vers 23, diese haben zwar einen Anschein von Weisheit durch selbst erwählte Frömmigkeit. Es gibt eine echte Weisheit, die uns sagt, wie wir wachsen können, wie wir zu dem Ziel kommen, vollkommen in Christus, dass wir vollkommen in Christus dargestellt werden. Und auch hier die Grundlage, der Triumph am Kreuz. Und wenn wir Kapitel 2 lesen, es geht gar nicht so sehr vom Schwerpunkt, das was ich vorher sagte, geht gar nicht so schwer vom Schwerpunkt auf die Irrlehren ein. Es wird gewarnt vor den falschen Alternativen sehr deutlich, aber die Betonung liegt auf Christus und seinem Werk. Immer wieder wird gesagt, seht zu, lasst euch nicht verführen, so richte euch nun niemand, so lasse euch niemand um den Kampfpreis bringen. Was berühre nicht, schmecke noch, als lebt ihr noch in der Welt. Das alles hat den Anschein von Weisheit. Das heißt, die Themen, die wir hier sehen, sind Verschiedenes. Es ist Gesetzlichkeit, wir sehen eine gewisse esoterische Einfluss, eine Art von Anbetung, verschiedenste Dinge, die es hier gibt. Also man kann von auf verschiedene Art und Weisen vom Pferd fallen. Es gibt verschiedene falsche Alternativen zu Christus. Und Christus ist der Weg zu geistlicher Reife und zu geistlichem Wachstum. Und wie gesagt, die Verse 6 bis 15, wir können sie gerne mal lesen, beziehungsweise ab Vers 9. Ab Vers 9, oder ich lese ab Vers 8, seht zu, dass niemand euch einfängt durch die Philosophie und leeren Betrug, nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt, nicht Christusgemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. In Christus, in unserer Stellung in Christus, sind wir zur Fülle gebracht. Es fehlt vor Gott erstmal gar nichts. Wir sind passend für den Himmel. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. In ihm seid auch ihr beschnitten worden, mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat, und euch, die ihr tot wart, in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht, mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Lest zu Hause nochmal den Kolosserbrief da durch und achtet auf die Betonung der Vergangenheit, die Betonung dessen, was Gott in Christus bereits getan hat. Das ist diese Kiste und dieses Gold in der Kiste. Und es wäre schade, wenn wir auf der Kiste sitzen und betteln und unsere Armut empfinden und uns nicht näher damit auseinandersetzen, mit dem, was Gott bereits in Christus für uns getan hat. Je mehr wir von Christus erkennen, desto mehr erkennen wir, dass Christus alles ist. Dann in dem dritten Abschnitt, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbart wird, dann werden wir auch mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Die letzten 2 Jahre und vielleicht auch noch die nächsten Jahre, das ist nicht so leicht, wenn man überlegt hier, was alles passiert auf der Erde, was vielleicht noch passieren kann. Gestern auf der Münchner Sicherheitskonferenz war das Hauptthema eben ein möglicher Krieg. Und es ist gut, wenn wir uns einfach vor Augen halten, diese Erde ist nicht unsere Heimat. Diese Erde ist nicht unsere Heimat. Der Himmel ist unsere Heimat. Aber nicht der Himmel im eigentlichen Sinne. Stell dir vor, du hast einen Freund, einen sehr lieben Freund, und er wohnt in einem wunderbaren Haus, und er lädt dich ein und sagt, komm bei mir übers Wochenende vorbei. Und voller Vorfreude fährst du dahin. Und du kommst in das Haus, es ist alles gedeckt, und der Kühlschrank ist voll, und eine kleine Notiz ist da, ich musste leider kurzfristig abreisen. Wäre das Wochenende so, wie du dich drauf gefreut hast? Das Haus wäre schön, das Essen wäre gut, aber dein Freund wäre nicht da. Und so ist der Himmel, weil dort der Herr Jesus ist. Und wir sehen es auch als ein wesentliches Ziel der Erlösung im zweiten Buch Mose. Gott ruft Israel aus Ägypten, dass sie bei mir seien. Der Herr Jesus in Johannes 14, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Ich komme wieder, auf dass ihr bei mir seid. Ich glaube, es ist wichtig, uns es immer wieder zu vergegenwärtigen. Diese Erde ist nicht unsere Heimat. Aber im Himmel ist jemand, der unser Leben ist. Und eines Tages wird der Herr Jesus offenbar werden und dann werden wir auch mit ihm in dieser Herrlichkeit offenbart werden. Und diese Hoffnung, dieses Wissen soll jetzt unseren Lebensstil prägen. Wir sehen in Kolosser 3,5, tötet. Wir sehen, legt ab. Und wir sehen in Vers 12, ziert an. Wenn unsere Hoffnung auf den Himmel so groß ist, dass Christus unser Leben kommen wird in Herrlichkeit und wir mit ihm, dann hat es Auswirkungen auf unseren Lebensstil. Der Christus in uns, der uns verändert. Wie werden wir dankbarer? Wie bekommen wir die Kraft, Dinge zu töten, die böse Sünde sind? Oder in Vers 8, Dinge abzulegen, wie Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden. Wie kommen wir dahin? Es ist die Beschäftigung, die Kraft wird uns geben, wenn wir auf das schauen, was Gott in Christus für uns getan hat. Diese Hoffnung, diese Gewissheit der Zukunft wird uns einfach verändern. Unsere Situation ist so ähnlich. Wir wachsen, aber wir haben auch oft eine gefühlte geistliche Armut. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, mir geht es schon so. Und dann gibt es jemand, der dir erzählt, ich hab's. Es gibt etwas, das brauchst du, das fehlt dir. Als ich vor fast 30 Jahren zum Glauben gekommen bin, da war das, dir fehlt die Taufe mit dem Heiligen Geist. Wenn du das hast, dann geht es richtig los, das geistliche Leben. Oder du brauchst gewisse Ansichten über, welche Regeln man halten soll. Oder eine gewisse bestimmte Sicht von Errettung. Das musst du haben. Dann geht's richtig das Leben los. Und ich denke, es ist insofern falsch, weil es von Christus ablenkt. Und wenn wir uns das jetzt praktisch auch überlegen, es gibt sehr viel Ablenkung. Also, ich habe es jetzt gerade nicht in der Tasche, das Smartphone kann uns ablenken. Die ganzen Medien, diese Einflüsse, die die Kolosser hatten, das von allen Strömungen, was kam, das haben wir heute auch durch das Internet. Also kannst irgendwas googeln und dann kommt eine Predigt und du kennst das Leben des Predigers überhaupt vielleicht gar nicht. Und er erzählt dir irgendwas, dass du jetzt genau das brauchst. Und da ist alles dabei, da ist Gutes dabei, aber eben auch halt alles. Und mir persönlich ist es auch aufgefallen, jetzt in dieser Corona-Zeit. Ich möchte ja nichts sagen zu Corona, aber eins ist mir aufgefallen, dass irgendwie in der Gesellschaft und auch in den Gemeinden Leute sich einfach sehr damit beschäftigt haben und dass es einfach schade ist, weil wenn man sich zu viel damit beschäftigt, weil Christus soll im Zentrum stehen. Also ich merke das in meinem Leben, es gibt sehr viel, was uns ablenkt. Und selbst wenn das keine Irrlehren oder so sind, wir können im Leben einfach so beschäftigt sein, dass wir den Wert von Christus nicht mehr so vor Augen haben. Und da ist vielleicht bei jedem von uns ist es ein anderer Punkt, den er in seinem Leben hat, etwas anderes, das ihn ablenkt, um sich auf Christus zu fokussieren. Das ist es aber, was wir wirklich mitnehmen können. Christus, unsere Hoffnung, Christus, unsere Weisheit und Christus, unser Leben. Er ist unser Leben, er lebt in uns und soll auch unseren Lebensstil prägen. Beschäftigen wir uns nicht so sehr mit den falschen Alternativen. Es gibt Irrlehren, vor denen man warnen muss. Die Bibel tut es auch. Aber unser Schwerpunkt sollte sein, uns mit Christus zu beschäftigen, uns damit zu beschäftigen, so wie der Kolosserbrief auch schreibt. Lest diese langen Abschnitte durch über Christus und achtet auf die Vergangenheitsform. Unterstreicht euch das, schreibt euch das raus. Was hat Gott in Christus bereits für euch getan? Und wenn wir uns damit beschäftigen, wird uns das Kraft geben und es wird uns verändern. Es wird uns prägen in unserem Alltag. Je mehr wir von Christus erkennen, desto mehr erkennen wir, dass Christus alles ist. Denken wir an die Geschichte vom Anfang. Der, dem der Sohn wertvoll war, hat alle Bilder bekommen. Und so denkt Gott. Der den Sohn hat, hat das Leben. Der den Sohn hat, hat alles. Lasst uns Christus im Fokus behalten. Es geht sehr leicht, abgelenkt zu sein. Lasst uns Christus im Fokus behalten. Und es wird uns sehr positiv prägen. Es wird uns eine große Freude ins Herz geben und auch eine Freude, das Evangelium weiterzugeben. Amen.